Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo ihr Lieben, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Am Mikrofon für euch unterwegs bin wie immer ich, Debbie Dobratz. Und ich hoffe, wir konnten einen für euch spannenden Gast auch für diese Folge wieder gewinnen. Kurz zum Einschub, ich möchte sagen, nicht wundern, wir nehmen diese Folge mal wieder über Zoom auf, aber nicht, weil einer von uns krank ist, sondern weil wir es einfach zeitlich nicht geschafft haben, uns zusammen zu treffen, dass wir den Face-to-Face aufnehmen könnten. Es ist aber so, dass unser Gast Theo Jägersberg und ich uns schon eine Weile kennen und deswegen gehen wir einfach davon aus, dass wir trotzdem den Podcast für euch schön zusammenkriegen werden. Bei uns stehen die Zeichen auf Tennis, denn morgen beginnt das traditionelle Tennisturnier auf dem Stuttgarter Waisenhof mit einem neuen Namen. Es heißt die Boss Open. Und adäquat dazu haben wir uns einen spannenden Gast überlegt. Theo Jägersberg ist rasender Reporter für den SWR und für die ARD. Vielleicht auch so ein bisschen ein Grund, weshalb wir uns nicht zusammen persönlich treffen konnten, denn er ist unheimlich viel unterwegs. Der ein oder andere erkennt ihn vielleicht an seiner markanten Stimme. Herzlich willkommen, Theo Jägersberg.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Debbie. Ja, Stuttgart ist für mich die Tennishauptstadt in Deutschland. Also wer oder welche Stadt hat zwei so hochkarätige Profiturniere? Das ist eine so fantastische Veranstaltung. Und ich hatte eben wirklich die Ehre, sage ich, so empfinde ich es, dass ich 7 Jahre das begleiten durfte als Stadionsprecher, als Centercourt-Moderator und ja, auch der Porsche Tennis Grand Prix. Ich bin jetzt 53, ich war das erste Mal da mit 12 oder 13. Also ich habe selber mit 12 erst begonnen, Tennis zu spielen, aber da hat mich ein Ehepaar mitgenommen. Bin ja aufgewachsen in Baden-Baden und dann habe ich da Martina Navratilova gesehen und Silvia Hanika, das war die beste deutsche Spielerin, die auch mal das Masters in den 80er Jahren gewonnen hat. Und man muss sich vorstellen, ich stehe da, ich war damals schon ein bisschen frech und neugierig am Trainingsplatz, habe zugeschaut und da hat Silvia Hanika, die Linkshänderin, trainiert, immerhin Top 5 in der Welt. Und ich habe sie gefragt, oh, Frau Hanika, ich war in Jeans und eben als Jugendlicher, als Kind, da als Zuschauer eigentlich, Frau Hanika, würden Sie mal ein paar Bälle mit mir spielen, bitte? Ja, und die hat es tatsächlich gemacht. Die hat 10 Minuten, Viertelstunde mit mir dann ein paar Bälle geschlagen nach ihrem Training. Also heute kann man sich sowas, glaube ich, schwer vorstellen. Aber um nochmal die Frage aufzugreifen, Stuttgart, Tennishauptstadt, sensationell, was hier alles stattfindet. Und dann gibt es ja auch fantastische Tennisclubs, natürlich angefangen von Baldau und dem wahnsinnig umtriebigen, fleißigen Thomas Bürkle, der Manager schlechthin, der seit zig Jahren große Erfolge mit der Damenmannschaft in der Bundesliga feiert. Also ja, Respekt, Hut ab.
Jetzt startet morgen das Tennisturnier auf dem Stuttgarter Waisenhof, früher Mercedes Cup, seit neuestem Boss Open, seit diesem Jahr. Die Veranstalter haben einen neuen Hauptsponsor vorgestellt. Den hast du, wie du schon gesagt hast, 7 Jahre moderiert. Jetzt bist du Außenstehender. Was schwingt da? Schwingt da ein bisschen Wehmut mit?
Ja, klar, ein bisschen Wehmut ist dabei. Die Veranstalter haben sich damals einen Wechsel in der Moderation gewünscht. Völlig okay, das ist eben der Lauf der Dinge. Ich hätte, glaube ich, kaum einen schöneren Abschluss haben können. 2018 mit dem Sieg von Roger Federer und hatte da ganz viele tolle Erlebnisse und drücke Edwin Weindorfer, dem Veranstalter und Turnierdirektor und seinem Team, alle Daumen, dass das weiter so erfolgreich läuft. Ist ja ganz, ganz klar. Seit 2015, seitdem das auf Rasen veranstaltet wird, hat dieses Turnier nochmal einen ganz, ganz großen Schub nach vorne bekommen und ist von der Weltkarte nicht, des Tennissports nicht mehr wegzudenken. Es ist ja sozusagen jetzt wirklich Road to Wimbledon. Das ist ein offizielles Vorbereitungsturnier für Wimbledon, also mit Unterstützung ja des All England Tennis Clubs. Mehr Ehre geht eigentlich nicht. Und sogar die Greenkeeper kamen ja damals aus Wimbledon, um sich von der Rasenqualität zu überzeugen und auch mitzuhelfen, dass der Rasen genauso gut perfekt ist wie in Wimbledon. Damals haben wir ja gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Rasentennis in Deutschland. Klar, man hatte das in Halle, Westfalen, aber dass das sozusagen die Rettung für den auf Sand doch eher ja nicht mehr so gut dastehenden Mercedes Cup bedeuten würde, hätte, glaube ich, kaum jemand gedacht. Also was ich auch noch weiß, die Einweihung des Rasenplatzes, des ersten durfte ich auch moderieren, 2014 mit John McEnroe und Michael Stich. Und Michael Stich, der da mit zwei Kniebandagen auf den Platz kam, wie so ein Tennissenior, aber der immer noch sensationell Tennis gespielt hat, und natürlich John McEnroe, die Legende. Also wie gesagt, tolle, tolle Erlebnisse.
Es kommt natürlich auch wie so eine kleine, in Anführungsstrichen, Wimbledon-Wolke dann nach Stuttgart, alle mit ihren Strohhüten und mit ihrer weißen Kleidung. Und man hat schon so ein bisschen das Gefühl, das ist ein kleines Wimbledon dann in Stuttgart.
Ja, aber absolut, ja. Also die Atmosphäre, die hat ja dann ab 2015 so einen Sprung nach vorne gemacht, also nicht nur, weil viel mehr Zuschauer dann kamen, weil es einfach sportlich auch wieder einen ganz anderen Stellenwert hatte. Vorher war es ja immer nach, es war immer im Juli, im Grunde als die Sandplatzsaison für die Profis quasi schon vorbei war, und da hattest du nicht den Stellenwert, den du jetzt eben hast, wenn du direkt vor Wimbledon bist und weißt, dass die weltbesten Profis sich den Schliff holen wollen, den letzten für Wimbledon.
Wie kam das damals mit dem Rasen?
Ja gut, das war, wenn ich mich richtig erinnere, war das die Idee von Edwin Weindorfer, dem Turnierdirektor, weil er natürlich auch über die entsprechenden Kontakte verfügt hat, um dem Turnier einen neuen Push zu geben. Ich glaube, sonst wäre der damalige Mercedes Cup eingegangen wie eine Primel, wenn der weiter auf Sand geblieben wäre. Und damals, Edwin Meindorfer hat mitbekommen, dass die Vorbereitungsphase für Wimbledon um eine Woche verlängert wird. Vorher waren das ja immer nur 2 Wochen zwischen Roland Garros, zwischen Paris und Wimbledon. Und da wurde jetzt noch eine Woche draufgelegt. Und um einfach den Profis da auch mehr Gelegenheiten zu geben und auch mehr Turniere ins Leben rufen zu können, um die ganze Rasensaison weiter aufzuwerten. Und da hat er den Finger gehoben und hat den Zuschlag bekommen mit dem TC Weißenhof zusammen. Ist natürlich auch für den Club ja ein Lottogewinn gewesen, muss man sagen. Klar, gibt es bestimmt auch einige Mitglieder, die sagen, oh je, so ein Mist, sind uns, ich weiß nicht, 4 oder 5 Sandplätze weggenommen worden und wir können ja sowieso nur selten auf den Rasenplätzen spielen. Aber man muss natürlich auch mal von der finanziellen Seite her sehen, der Club hat ja da auch enorm immer profitiert, ja, von diesem Turnier und hat ja immer auch die Lizenz als Inhaber. Das ist so eine Turnierlizenz, ist ja sehr, sehr viel Geld wert. Und das Besondere ist ja, dass der Club die Lizenz für dieses Turnier hat und eben nicht jetzt der Veranstalter oder Wimbledon. Wimbledon hat zum Beispiel jetzt an dem Turnier in Berlin die Lizenz, also nicht mehr aus den Händen gegeben. Wimbledon, das Turnier von Wimbledon hält die Lizenz beim Turnier in Berlin oder auch in Bad Homburg bei dem Damenturnier, wo ich ja übrigens dann im Juni auch Stadionsprecher bin. Also darf ich da auch wieder auf Rasen aufschlagen, ne? Verbal mit dem Mikrofon. Hat ja letztes Jahr Angie Kerber gewonnen, war auch eine ganz, ganz tolle Woche. Ja, also da ist viel drin in diesem Rasenthema. Und Edwin de Weindorfer hat da vieles, vieles richtig gemacht.
Mit dem Rasen auch internationale Stars dann oder noch mehr Stars nach Stuttgart geholt. Absolute Hochkaräter der Tennisszene, aber auch eine sehr vermögende und schillernde Welt. Mhm. Wie ist denn das Feeling als Moderator oder auch als begeisterter Tennisspieler, mit solchen Stars zusammenzuarbeiten?
Ja, ich muss sagen, das ist auf jeden Fall was, ja, was ganz Besonderes. Das geht mir das Herz auf. Und wenn ich mit jemandem dann wie Roger Federer, einem der größten aller Zeiten oder auch Rafael Nadal, der die Premiere 2015 gewonnen hat, Zeit verbringen darf, mich mit denen auch so abseits ihrer Matches kurz unterhalten kann. Das ist schon, oder mit ihren Trainern wie Toni Nadal, der hatte ja dann sozusagen als Partner auch des Veranstalters einen Wettbewerb Making of a Wimbledon Champion. Das war wie so ein Casting, da wurden ja Nachwuchsspieler gesucht und ermittelt, die dann in dem Turnier eine Wildcard für das folgende Jahr ausgespielt haben. Und ja, das so hautnah zu erleben und zu sehen, dann gerade ein Federer, dass der wirklich ein ganz, ganz bodenständiger, sympathischer, allürenfreier Mensch ist, der natürlich dann von seinem Umfeld versucht wird, versucht wird, ihn abzuschirmen. Und weil der würde sonst 3 Stunden oder 4 Stunden wahrscheinlich Autogramme geben und Selfies machen mit den Fans. Also der ist auf jeden Fall für mich ein leuchtendes Beispiel, so wie ich ihn erlebt habe, wirklich, wirklich toll. Und klar gibt es auch Spieler, wo man dann denkt, naja, also verhaltensmäßig könntest du da schon noch mal ein bisschen zulegen.
Also das ist jetzt aber demokratisch ausgedrückt.
Ja, ich sage es ganz offen, was mich mal aufgeregt hat, das habe ich auch, weil das war ja auch gleichzeitig sein Manager, Tommy Haas, netter Typ, super Spieler gewesen, ist ja jetzt Turnierdirektor von Indian Wells und der wird sich auch beim Turnier in Stuttgart wieder sein, gehe ich mal von aus. Das hat mich immer aufgeregt, wie, oder nicht immer, aber ab und zu, wenn er sich, ja, wenn er mal gerade wütend war und es lief nicht so gut für ihn, wie er dann mit den Ballkindern umgegangen ist und sie gedrängt hat, spring mir noch schneller das Handtuch und sie so angefahren hat. Das fand ich immer schade, unnötig und nicht angemessen. Und muss sagen, deswegen ist eine positive Folge der Corona-Pandemie auf jeden Fall, dass die Spielerinnen und Spieler sich selbst um ihre Handtücher zu kümmern haben. Ich fand das schon immer völlig bescheuert, dass die armen Ballkinder den Profis die verschwitzten, versifften Handtücher nachtragen mussten.
Das ist schon ein bisschen eklig.
Ja, und bei Tommy Haas, also habe ich wirklich gedacht, Mensch, du hast doch selbst jetzt Kinder. Wenn du jetzt da den kleinen Michael oder die kleine Annabelle, die ja hier 8, 9, 10 Jahre ist auf dem Center Court, sammelt hier Bälle für dich und ist begeisterte Tennisspielerin und ist, du bist eigentlich ein Vorbild für sie und du fährst jetzt an, die vergisst das ihr ganzes Leben lang. Und ich finde, ich habe jetzt Tommy Haas rausgegriffen, weil mich das eben damals auch gestört hat, habe ich seinen Manager, der gleichzeitig der Turnierdirektor war, in Meindorfer auch gesagt, dass ich, wie ich das empfinde, der sah das auch nicht groß anders. Das ist immer die Frage dann, wie man da überhaupt Einfluss nehmen kann. Natürlich, wenn jemand so in seinem Film ist und so ehrgeizig, das ist, muss man natürlich auch sehen. Aber ich finde, es gehört zum Gesamtpaket eines Sportlers, einer Sportlerin, dass auch solche Dinge ja berücksichtigt werden.
Und das ist ein sehr aktuelles Thema. Manche Tennisspieler, vor allem männliche Tennisspieler, werden immer wieder dabei gesehen oder erwischt oder bekleckern sich nicht unbedingt mit Ruhm, indem sie sich daneben benehmen.
Ja.
Das ist vor allem ein, ich würde jetzt mal ganz frech sagen, ein männliches Phänomen. Bei den Frauen passiert das nicht ganz so häufig.
Nicht ganz so, aber Serena Williams, die hat auch schon über die Stränge geschlagen. Ne? Die hat sich ja dann auch gleich beklagt, als dann in diesem Jahr da einige Fälle waren. Ja, bei uns Frauen, da hätte man noch ganz anders reagiert. Mhm. Ja, aber es stimmt. Kein Widerspruch. Natürlich ist es, glaube ich, eher ein männliches Problem. Ja.
Und es ist super schade, dass sich da vor allem junge Spieler doch tatsächlich nicht so schön und sympathisch präsentieren, wie sie es eigentlich sollten. Und das ist auch für die Sportart, glaube ich, nicht unbedingt gewinnbringend.
Ja, die ATP hat ja auch ganz klar gesagt, also die Spielergewerkschaft und eben die sozusagen die über allen Turnieren ja thront auf der Tour, dass das so nicht weitergehen kann und dass die Daumenschrauben da angezogen werden. Auf der anderen Seite, klar, früher hat man immer gesagt, so ein McEnroe in den 80er Jahren, 90er Jahren, der bringt Farbe ins Spiel und mit seinen Wutausbrüchen sorgt er ein bisschen für Abwechslung. Aber wenn es dann natürlich an die körperliche Unversehrtheit geht, ist es schwierig. Auf der anderen Seite, Stefan Edberg, der das Vorbild schlechthin war, was sein Verhalten anging, makaber, der hat ja durch einen Aufschlag, meine ich, damals gab es noch Netzrichterin getroffen und die war dann schwer verletzt oder ist, glaube ich, sogar gestorben. Und das war natürlich völlig unabsichtlich, ist ja logischerweise auch nicht bestraft worden, aber solche Dinge passieren dann ausgerechnet dem, der sich besonders fair und sportlich verhält. Aber ja, ich finde das auch nicht gut, dass natürlich auch unser deutscher Spitzenspieler da, Sascha Zverev, ein paar Mal negativ aufgefallen ist, aber ich glaube, er hat das selbst gemerkt und ich glaube, er will positives Vorbild sein und ich hoffe und bin zuversichtlich, dass ihm das jetzt auch besser gelingen wird. Ist er denn auch Deutschlandsportler des Jahres?
Ja, auch da, auch der Titel gilt eigentlich als so ein, ja, als auch eine Art Vorbild. Man möchte ja auch, dass der Sportler des Jahres in Deutschland oder wo auch immer in welchem Land eine Art Vorbild darstellt.
Das ist ein Adelstitel für den Sportler sozusagen. Ich glaube, das hat er auch ganz klar gesehen und erkannt, aber irgendwie ist er dann so ein bisschen auf Abwege gekommen, dann lief es sportlich nicht so, wie er es vorgestellt hat und dann Impulsivität und natürlich klar diese Bilder, wie er da mit dem Schläger auf den Schiedsrichterstuhl klopft, das darf nicht passieren und da sind sich, glaube ich, alle einig, auch er und sein Umfeld, logisch, ganz klar. Und da muss man aber gucken, wie man das wieder einfängt und das wieder in eine gute Richtung bringt, dass sowas eben nicht mehr passiert.
Es haben sich zu solchen, ich nenne es mal Gefühlsausbrüchen, auch die alten, in Anführungsstrichen, Großmeister geäußert. Glaubst du, dass es tatsächlich ein Problem ist von der jungen Generation?
Ja, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich glaube, das
gab es früher schon so, wie es es heute gibt?
Ja, natürlich. Auch ein Agassi hat sich früher unflätig benommen manchmal. Und da gab es auch andere Spieler, natürlich. Also das ist jetzt nicht darin begründet, dass es jetzt die heutige Generation Instagram oder TikTok und die Jungen sind, die jetzt meinen, sie müssen da den Schläger besonders spektakulär zerhacken, damit dann auf TikTok 34 Millionen Menschen sehen. Also das glaube ich nicht. Das gab es schon immer. Aber was natürlich schon zu beobachten ist, es beobachten eben viel, viel mehr Menschen als früher, weil keine Bewegung, keine Handlung unerkannt bleibt. Und das war früher natürlich anders in 70er, 80er Jahren. Ja, wenn die da über die Stränge geschlagen haben, das hat kaum einer mitbekommen. Ja, also in Ilina Stase oder Björn Borg, was die getrieben haben, boah, ja, einiges, ganz sicher. Björn Borg weiß man ja auch, dass da mit Frauen, Drogen und so weiter, der hatte riesen Probleme. In der heutigen Medienzeitalter mit Sozialmedien auch. Und also da wäre das nochmal ganz anders gelaufen für ihn.
Also, ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass es früher halt, was nicht auf dem Center Court passiert ist und nicht von den Fernsehkameras übertragen wurde, so jetzt sagen wir mal in den 80er, 90er Jahren, hätte man sonst nicht mitbekommen. Und jetzt kann man halt auf irgendeinem kleinen Turnier sich am Rande vom Platz mal daneben benehmen und es wird halt sofort abgefilmt oder irgendjemand macht ein Foto oder äußert sich da direkt drüber.
Natürlich, klar. Mein Gott, was glaubst du, wie oft ein Spieler seinen Trainer beschimpft oder es Zoff gibt irgendwo. Aber weil, kann mich eben auch noch erinnern, bei Mercedes Cup, da hat der Tommy Haas dann Ja, irgendwie gut Anfall gehabt im Training, hat mit seinem damaligen Coach, dann, ich meine, den Christian Loh, geschimpft und, naja, das hat er natürlich auch gleich die Runde gemacht. Aber mein Gott, dass es da mal kracht, ist ja auch, ist ja irgendwo normal, ne?
Absolut, dass es mal kracht, ist tatsächlich normal und ich glaube auch, dass da teilweise ein bisschen die Anspannung dann auch mit
Ja.
abfällt oder mit sich, ja, dass es das auch einfach mit sich bringt, ein Leistungssportler zu sein und dann auch mal Emotionen zu zeigen. Und wie du sagst, wir schreien ja auch immer danach, dass es mal Sportler gibt, die oder Sportlerinnen gibt, Mannschaften gibt, die sich mal so ein bisschen charakterstark präsentieren.
Ja, und also jetzt auch gerade Sascha Zverev, Alexander Zverev, ich bin mir sicher, der hat wirklich einen sehr menschlichen, sehr guten Kern. Der hat alles, auch was das Sportliche angeht, Grand-Slam-Turniere zu gewinnen. Und ich bin mir sicher, der bekommt die Kurve. Ich finde es auch ganz toll, sein Bruder, seitdem der auch das Management übernommen hat. Es geht schon in ein anderes Fahrwasser. Klar, jetzt war zuletzt das wieder ein bisschen schwierig, aber ich glaube, die kriegen da die Kurve und der wird noch ganz, ganz große Siege feiern, ganz sicher.
Du sprichst schon an, du kennst den Mischa Zverev ganz gut, du kennst den Sascha Zverev ganz gut. Wie viele Tennisstars, national wie international, befinden sich denn in deinem Telefonbuch?
Ja, ein paar.
Ein
Ein
paar.
paar. Aber das sind ja Spieler teilweise, die nicht mehr spielen, Spieler, bei denen es vielleicht im Moment nicht so gut läuft oder die ich schreibe natürlich dann auch immer mal wieder eine WhatsApp, wenn jetzt gerade wieder ein schöner Erfolg gelungen ist oder auch eine erste Runde in der Qualifikation. Ja, mit dem einen oder anderen hält man Kontakt, aber auch über Instagram, auch mit wirklich super Jungs, Kravets Mies und Kevin Kravets Andreas Mies. Ja, und dann schreiben die kurz zurück und nee, das ist schön, ja. Ich glaube, das freut die ja auch, wenn sie sehen, sie bekommen Anerkennung, man folgt ihnen und nimmt Anteil an ihrer sportlichen Entwicklung. Also, ja, und man kennt sich dann eben von Turnieren, bei denen ich eben in einer anderen Rolle war, eben als Stadionsprecher. Und ja, aber natürlich auch durch meine Tennis-Historie, habe ja auch einen sehr guten Freund, der lange auf der Tour war, der Frank Moser, erste 50 in der Welt, im Doppel war der. Auch über ihn habe ich natürlich einige kennengelernt. Oder auch einen Jannik Hanfmann aus Karlsruhe, der ja jetzt bei den Australian Open im Januar dann ja, sich qualifiziert hat fürs Hauptfeld und dann noch Runde gewonnen und dann gegen Rafael Nadal spielen durfte. Und da sind wir dann natürlich auch immer im Kontakt. Und das ist schön.
Das heißt, es ergeben sich auch Freundschaften aus oder
Ja,
mit
ja.
solchen Tennisstars auch, ja?
Ja. Also ich würde eher sagen, Bekanntschaften. Und ich habe ein, zwei gute Freunde, die sehr gute Spieler waren oder sind, aber gute Bekanntschaften auf jeden Fall, natürlich.
Bist du denn schon mal zusammen mit dem Herrn Federer versumpft?
Nee, nee. Also ich bin sowieso kein Typ, der versumpft, ich glaube aber Roger Federer auch nicht. Mit dem bin ich noch nicht versumpft, nee.
Aber das wäre auch eine schöne Anekdote.
Ja, absolut. Also mit dem, also ich bin, wie gesagt, bin kein Typ, der versumpft, aber mit Roger Federer würde ich gerne versumpfen. Keine Frage. Ja, also das ist klar. Aber vor 26, 27 Jahren habe ich in Baden-Baden, in meiner Heimatstadt, ein ATP-Seniorenturnier mit organisiert und habe da zu der Zeit auch selbst noch Turniere gespielt. Und da hat mich also wirklich ein Superstar der 70er, 80er Jahre, Guillermo Vilas, Linkshänder, der auch einmal eine amoröse Romanze hatte mit Caroline von Monaco, also ewig, ewig ist es her, der hat mich eingeschlagen für ein Preisgeldturnier morgens um 9. Und wir haben mehrmals trainiert. Aber ja, Guillermo Vilas, auch so ein Held im Grunde meiner Jugend, was keiner mehr weiß. Boris Becker, der als 17-jähriger Jüngling, als jüngster überhaupt Wimbledon gewonnen hat, der erste von 3 Siegen, der musste erstmal ein Training mit Guillermo Vilas, dem Argentinier, überstehen, um von John Tiriac gemanagt zu werden. Das war sozusagen die Prüfung aufs Exempel. Und das hat er überstanden und dann hat John Tiriac ihn übernommen. Also Guillermo Vilas wurde auch von Tiriac gemanagt. Ja, also das war schon ganz besonders, dass der mit mir gespielt hat. Aber ich durfte auch mit Björn Borg, auch natürlich absoluter Hero für mich, Tennis spielen. Und das war ein ganz besonderer Moment, als ich den kennengelernt habe. Den habe ich am Flughafen, den sollte ich mit abholen, am Flughafen irgendwo in Holland, weil er da ein Turnier gespielt hat, die ich da eben war. Und das war, ja, Björn Borg. 5-mal in Folge Wimbledon gewonnen. Damals in den 70er Jahren und der Sportstar überhaupt, der Schwede. Ja, also schöne Erlebnisse.
Hast du schon viel erzählt von deinen persönlichen Heroes, aber wer ist denn auf deinem Nummer-1-Treppchen?
Ja, also ich muss schon sagen, mein Nummer-1-Treppchen, Federer, Nadal, Djokovic mit ganz leichten Nuancen. Ich weiß ja klar, Djokovic und vor allem sein Vater sagt immer, Novak ist der Größte aller Zeiten. Er ist ein ganz, ganz großer, geimpft oder ungeimpft. Der Roger Federer ist sensationell in ganz vielerlei Hinsicht und Nadal mit seiner Moral, diesem Kampfgeist, sich auch aus allen Verletzungen wieder herauszukämpfen und dann gewinnt er nach monatelangem erzwungenermaßen Verzicht auf Turniere wieder die Australian Open. Also sensationell, aber ich habe jetzt keine klaren Wahlen. Ich muss sagen, natürlich für mich der Held, von dem ich die größten Poster in meinem Kinderzimmer hatte, das war Boris Becker. Der hat mich auch in meiner Tennisentwicklung so mit 15, 16, 17 sehr beeinflusst. Ich hatte Boris Becker natürlich schon vor seinem Wimbledon-Sieg auf dem Schirm und da kannte ich jeden Ranglistenplatz auswendig und alle Spieler, die einen Schläger halten konnten, die habe ich irgendwo gesehen. Und also für mich war immer Boris das sportliche, das leuchtende Vorbild. Und heute, ja, ganz, ganz klar, die drei, die ich erwähnt habe, Djokovic, Nadal, Federer, die jetzt in den letzten 15, fast schon 20 Jahren das bestimmt haben, das Geschehen. Das sind ja absolute Ausnahmeerscheinungen und jeder für sich bewundernswert.
Schwieriges Thema mit Boris Becker. Wir müssen natürlich kurz, würde ich sagen, kurz drüber sprechen. Ich meine, jetzt ist das Urteil schon eine Weile her, in Anführungsstrichen, aber eine absolute Tennislegende am Boden.
Ja. Ja, mir blutet das Herz, das habe ich dann auch in den sozialen Netzwerken gepostet. Dafür gab es viele, viele Kommentare. Ich habe nur geschrieben, ich bin traurig, der Held meiner Jugend muss ins Gefängnis. Damals, als das dann eben vor ein paar Wochen passiert ist. Mhm. Und da habe ich gesehen, wie, ja, dass natürlich dieses Thema oder Boris überhaupt polarisiert. Er war natürlich in den letzten Jahren teilweise auf verschlungenen Wegen unterwegs und hat bestimmt viele, viele Fehler gemacht. Und ich habe mich auch immer wieder mit Menschen unterhalten, die gut mit ihm befreundet waren oder sind, die ich gut kenne und ja, die mir auch eben gesagt haben, in vielerlei Hinsicht war er einfach beratungsresistent oder hat dann auf die falschen Leute gehört. Ja, egal was es war, Das ist wirklich ganz, ganz bitter, diese Entwicklung. Und ich drücke ihm einfach alle Daumen, dass er diese Zeit einigermaßen übersteht und danach dann auch wieder, ja, dass er kein gebrochener Mann ist. Also das wünsche ich mir natürlich.
Ja, ist schon fatal und wirklich traurig, was da aus jemandem, der einst ein absoluter Nationalheld war,
Ja, in
passiert.
dem Land sicher sehr, sehr viele aus Politik, Wirtschaft, Sport gesonnt haben, darf man ja auch nicht vergessen. Ja, er war wirklich, wie du sagst, er war ein nationales Symbol. Der hat einen Boom natürlich in dem Sport, im Tennis ausgelöst, den es so wahrscheinlich nicht wieder geben wird. Klar, auch Steffi Graf war daran beteiligt, aber diese Emotionalität, dieses Mitleiden, was man bei ihm einfach hatte, wenn man ihm zugeschaut hat. Und es hat keiner wieder geschafft. Auch Michael Stich, der 1991 ja dann ausgerechnet im Wohnzimmer von Boris ihn gedemütigt hat im Finale von Wimbledon. Auch Michael Stich hat das nicht annähernd geschafft, diese Gefühle bei den Fans zu entfachen wie ihn. Boris, natürlich im Positiven wie im Negativen, aber ich kann mich selbst erinnern, da habe ich mir Wecker gestellt für nachts um 2 oder 3, um ihn dann im Davis Cup zu sehen in den USA oder beim Masters in New York. Ja, heute unvorstellbar eigentlich. Ja.
Glaubst du denn, oder was ist denn dein Tipp? Wem gehört die Tenniszukunft in Deutschland? Gibt es jemand, der wirklich so ein kleiner zweiter Boris Becker werden könnte?
Oh, ganz schwierig, ganz schwierig. Also sehe ich im Moment eher nicht. Also, und wir haben ja auch gesehen, also es gibt natürlich gute Spielerinnen und gute Spieler aus der zweiten Reihe. Wir haben auch bei den Mädchen oder bei den jungen Frauen, zum Beispiel so eine Nastassja Schunk, Jule Niemeyer, da kann ich mir schon vorstellen, dass die schaffen, unter die ersten 50, unter die ersten 30 zu kommen, vielleicht auch weiter. Das hat ja dann auch viel mit Glück und anderen Umständen zu tun. Bei den Männern ist es ganz schwierig zu prognostizieren, weil ich glaube, das ist natürlich noch komplizierter, noch schwieriger, den Weg allein in die Top 100 zu schaffen und da erstmal zu bleiben. Da haben wir einige Beispiele, da wurden schon einige gehandelt als zukünftiger Star und die wurden dann immer natürlich ja schon verglichen mit denen, die da waren und dann hat das nie geklappt. Also jeden Namen, den man dann nennt, ja, das ist dann immer so eine Verbrennungsgefahr dann auch wieder. Ja, schwierig. Aber so diesen kommenden Superstar. Den gibt es, glaube ich, im Moment. Den kann man schwer erkennen jetzt im Moment in Deutschland. Nee.
Ich habe dir vorhin schon versprochen, dass ich dir dein Ranking sagen werde. Du wirst bei der ITF unter den Senioren momentan mit Platz 672
Wow.
geführt. Deine
Mit
beste
einem Turnier,
Platzierung.
glaube ich. Nee, ich war mal 100, ich glaube, ich war mal 150 in der Welt bei Herren 40.
179 steht hier, und zwar am
Oh Mist, ich wollte.
8. April 2013.
Ah, siehst du mal, das war Herren 40. Da muss ich gleich zu meiner Verteidigung, und wir Tennisspieler sind ja immer die Meister der Ausrede, anführen, dass ich sehr wenige Turniere gespielt habe. Es gibt ja Menschen, die in meinem Alter sind, die nur noch Tennis oder ja, nur Tennis spielen, weil sie eben ihr Auskommen schon haben durch eine erfolgreiche berufliche Vergangenheit und sagen, ich will jetzt nur noch Tennis spielen. Und nee, ich arbeite noch. Und ja, leider habe ich internationale Turniere. Letztes Jahr habe ich zwei gespielt oder eins, weiß schon gar nicht mehr. Und damit machst du natürlich keine großen Sprünge. Es gibt welche Leute, die spielen eben 10, 15, 20 Turniere im Jahr. Und dann ist die Chance natürlich deutlich höher, weiter nach vorne zu kommen. Aber ich habe in meiner Altersklasse jetzt in Deutschland auch schon Spieler geschlagen, die erste 10 in der deutschen Rangliste stehen oder erst 30, 40 in der Welt. Also das ist immer mit diesen Ranglisten relativ. Aber ich bin noch ganz gut dabei, würde ich mal sagen.
Und vor allem sagst du ja, du arbeitest noch. Du bist jetzt noch nicht Vollprofi.
Nee, war ich auch nicht.
Aber vielleicht kommt es ja noch, so ein Rentnerprofi.
Ja, genau.
Genau. Ich darf dich ein bisschen ärgern.
Ja, klar. Du darfst das.
Du, ich habe es vorhin gesagt, du bist rasender Reporter, tätig für den Südwestrundfunk und für die ARD. Ja. Deine Karriere hat aber tatsächlich auch angefangen an der Sporthochschule in Köln. Da hast du mir erzählt, hättest du dein Studium an der Sporthochschule in Köln abgebrochen. Da ist mir fast wirklich was aus der Hand gefallen. Das konnte ich nicht glauben.
Ja, weil ich glaube, dass ich nicht der fleißigste Student war. Also diese praktischen Prüfungen, die habe ich alle ganz gut hinbekommen, aber dann gab es ja dann auch nach Fächer wie Sport, wie Anatomie und Physiologie, Sportgeschichte und so weiter. Da war ich jetzt nicht so der Superheld. Und dann kam mir das, glaube ich, ganz zu Pass. Also was das Thema Fleiß anging, wollte ich sagen. Ich bin mehr so der Schultyp. Wenn mir da immer jemand auf die Finger geschaut hat, habe ich alles immer brav gemacht. Aber wenn ich selbst entscheiden konnte, gehe ich jetzt in die Vorlesung oder nicht, dann habe ich mich, glaube ich, zu oft entschieden, lieber auf den Tennisplatz zu gehen. Und damals in Köln auch. Und dann kam mir das ganz gelegen, dass ich ein Angebot bekommen hatte, damals ein Volontariat zu machen beim damals frisch gestarteten Regionalfernsehen in Karlsruhe für die Sportredaktion. TV Baden hieß der Sender. Hat eine halbe Stunde am Tag immer produziert und diese halbe Stunde wurde immer wiederholt, 20 Mal am Tag. Und da habe ich mit einem Kollegen, ich glaube, 10 Minuten Sport gemacht immer. Und da hatte ich dann gerade so in der Region Karlsruhe einen großen Bekanntheitsgrad, weil ich ja 10 oder 15 Mal am Tag zu sehen war, immer für 10 Minuten, weil es ja so häufig wiederholt wurde.
Ja.
Da auch nette Anekdote. Wir haben damals mit dem Sender den damaligen KSC-Trainer Winfried Schäfer, Winnie Schäfer, die Legende, zu Nummer 1 in Deutschland gemacht, was die Fernsehpräsenz anging, eben durch diese halbstündige Wiederholung der Sendung. Der KSC hat, wir hatten da so ein KSC-Magazin jede Woche und Winnie hat erzählt und erzählt und das wurde eben zigmal wiederholt. Ja, so war das. Und da war ich, habe ich Volontariat gemacht. 2 Jahre wurde dann direkt danach zum Sportchef befördert. Da war ich natürlich sehr glücklich und dann im Jahr 2000 kam ein Angebot vom damaligen DSF, Deutsches Sportfernsehen. Und da war ich dann 3 Jahre Reporter, überwiegend Fußball, viel VfB gemacht, Kaiserslautern, Freiburg und die ganzen Zweitligavereine, damals eben KSC, Waldhof Mannheim und so weiter. Ich war jedes Wochenende im Grunde unterwegs in Sachen Fußball. Ja, bis dann die Kirchpleite kam, Milliardenpleite, habe ich den Job verloren. Habe dann ein paar Monate wieder Tennistraining gegeben, da habe ich dann meine Frau kennengelernt. War ein Riesenglück. Ja, und dann habe ich nochmal 5 Jahre bei Regio TV den Sport geleitet, bevor ich den Stab dann an Daniel Reuchle weitergegeben habe.
Der ja auch schon bei uns im Podcast war.
Deswegen erwähne ich das, ja. Den habe ich da hinempfunden sozusagen, weil bin ich auch dankbar, dass das so gut geklappt hat und dass Daniel das so erfolgreich macht. Ganz toll, wirklich. Auch ein super Typ. Und ich hatte eben das Riesenglück, dass mich der damalige Studioleiter in Karlsruhe, Gerhard Meyer-Röhn, geholt hat nach Karlsruhe. Und dann kam ich dann so im reifen Alter ins SWR-Studio Karlsruhe. Und jetzt mache ich seit 14 Jahren aktuelle Berichterstattung, überwiegend Fernsehen, aber natürlich mittlerweile multimedial, auch online und Hörfunk. Alles, was rund um Karlsruhe, Pforzheim, Bruchsal, Baden-Baden bis Calw passiert. Eben, du hast es ja in der Einleitung gesagt, vom Weihnachtsmarkt bis Spargelernte, Toni Marshall oder irgendwelche anderen Menschen aus dem Leben. Oder Dinge, die passieren im Leben. Schöne und weniger schöne.
Das ist ja ein ganz schöner Aufstieg. Also das wünschen
Genug,
sich, glaube ich,
ja.
sehr, sehr viele Praktikanten, Volontäre, die beim Regionalfernsehen arbeiten, dass sie
Ja.
dann noch zur ARD kommen im Endeffekt.
Ja, das ist natürlich ein, klar, das wollte ich noch sagen, ich mache ziemlich viel für Brisant, für die ARD tatsächlich. Gerade diese bunten Themen, das macht mir eben auch sehr, sehr viel Spaß. Das ist so eine Bandbreite, die ich habe, eine Themenvielfalt. Natürlich im Sport hast du auch unterschiedliche Sportarten, aber du bist natürlich schon da eher festgelegt und das ist für mich eine ganz tolle Ergänzung, Erweiterung. Ich lerne täglich dazu und wie du sagst, klar, da hatte ich ein Riesenglück und bin jeden Tag dankbar für das, was ich machen darf. Ich möchte nichts anderes tun. Das ist für mich der Traumjob, da als Reporter unterwegs zu sein für den SWR im Studio Karlsruhe. Wirklich.
Du hast aber eigentlich angefangen als Sportreporter oder als Sportchef sogar.
Ja.
Und machst jetzt mehr so, wie du sagst, für ARD brisant und so und für den
Ja.
SWR so
Mit Sport
querbeet.
im Grunde gar nicht. Das ist, im Sport mache ich eben die ein oder andere Moderation noch eben. Der Stadionsprecher beim BTA-Turnier in Bad Homburg und zwei, drei andere kleine Moderationen, eben die Pressekonferenzen zum Beispiel auch für Sportler des Jahres und ja, noch ein paar Geschichten, aber ansonsten, ich bin in der aktuellen Berichterstattung natürlich hin und wieder auch mein Sportthema, auch ganz selten auch KSC, wenn da was passiert, weil wir im Studio Karlsruhe sind. Ja, aber sonst eben. Sport.
Möchtest du denn zurück in den Sport?
Nee. 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 Wirklich nicht. Also wundere mich selber, dass ich das in dieser Klarheit sage,
Ja.
weil Sport mein Leben ist und ich Sport liebe. Aber ich liebe genau jetzt diese Themenvielfalt, die ich habe als Reporter im Aktuellen und möchte nichts anderes machen in meinem Berufsalltag. Also da bin ich total glücklich. Klar, sag niemals nie, aber als Stand jetzt würde ich sagen, ich möchte nichts anderes machen.
Dann brauche ich auch nicht fragen, ob du am liebsten mal was für die Politik machen würdest oder für die Tagesschau. Ich meine, manche haben ja das noch so als Ziel, dass sie sagen, oh ja, ich möchte noch mal so ein bisschen in die tagesaktuelle Politik einsteigen, aber das dann auch nicht.
Nee, nee. Bin da ja auch immer wieder mal in Kontakt mit Kollegen, die in Berlin sind, Hauptstadtredaktion. Das ist bestimmt spannend, aber lebe in Baden-Baden mit meiner Familie, meiner Frau und meinem Sohn. Ich bin wirklich so glücklich. Habe ich
Die beide
keine.
übrigens auch Tennis spielen, ja, also
Ja,
deine Frau
zufällig.
und dein Sohn natürlich.
Ja, mein Sohn, genau, der jetzt 8 geworden ist, Ende Mai. Meine Frau ist ja Trainerin, die war früher selbst Profi, war in der Jugend Nummer 1 ihres Heimatlandes, also in Kroatien. Und klar, also wir leben auch Tennis, natürlich.
Ist es denn so eine Selbstverständlichkeit in Anführungsstrichen, dass man als Reporter beim SWR dann auch Aufträge für die ARD kriegt? Oder wie muss ich mir das vorstellen, so als absoluter TV-Laie?
Ja, da hast du schon mal auf den Punkt getroffen. Nee, so selbstverständlich ist es nicht, weil eigentlich die Reporter in den Studios überwiegend fürs Landesprogramm arbeiten. Also für SWR Aktuell, für die Landesschau und für alles andere, was es noch gibt. Natürlich auch Kaffee oder Tee oder natürlich für die Radio, Wellen, von 1 bis 4, also SWR 1, 2, 3, 4. Online natürlich. Aber dadurch, dass ich da, ja, ich mache das jetzt eben länger und habe da ganz, ganz gute Verbindungen auch aufgebaut zu den Kollegen von Brisant. Und deswegen bin ich vielleicht jemand, der da ein bisschen mehr Beiträge für dieses Format macht als andere. Also nee, selbstverständlich ist es nicht. Ich bin auch da natürlich sehr dankbar, dass ich das machen darf.
Das ist ja schon eine ziemlich große Ehre, wenn man weiß, dass sein Name genannt wird in dem national wichtigsten Fernsehprogramm in Deutschland, oder?
Ja, absolut. Das gebe ich dir recht. Also da, das ist immer was Besonderes. Ja, klar, es war auch für mich vor ein paar Jahren, als ich eine Schalte hatte mit Tagesschau 24 und da war ein Flugzeugabsturz im Bruchsal. Hat mich mein Chef angerufen: Oh, Theo, könntest du bitte dahin fahren? Also das ist eben Reporteralltag auch. Du hast frei eigentlich, aber dann passiert eben etwas, eine sogenannte Lage. Und dann ruft dich dein Chef an und sagt: Könntest du bitte, das ist wichtig. Klar, und dann fahre ich da nach Bruchsal und mache Live-Schalt für Tagesschau 24. Und damals Jan Hofer noch nicht bei RTL, sondern noch das Tagesschau-Gesicht, der Chefsprecher. Dann hast du den am Ohr und sprichst die Fragen ab. Und das ist natürlich dann auch was Besonderes, keine Frage. So schlimm das Ereignis war, dieser Flugzeugabsturz, sind Menschen ums Leben. Ja, klar.
Aber ist es nicht auch so ein bisschen ein Beweggrund für Menschen, zum Fernsehen zu gehen, weil sie hoffen, dass sie irgendwann vielleicht auch vor der Kamera und nicht nur hinter der Kamera stehen?
Ja, sicher, sicher. Aber das relativiert sich dann irgendwann. Natürlich, ich stehe nach wie vor sehr gerne vor der Kamera und mache sehr gerne Live-Schalten. Es wird auch, wenn ich eine Anfrage bekomme von hier Senderseite: Theo, kannst du nicht ein Casting machen, Moderation, würde ich sicherlich Nein sagen. Aber wie gesagt, ich bin ja sehr glücklich mit dem, was ich mache. Und wenn du jetzt eine Sendung moderierst, hast du natürlich wieder Dinge, auf die du verzichten musst. Dann könnte ich nicht so als Reporter unterwegs sein, wie ich es jetzt bin, und quasi jeden Tag ein anderes Thema beackern. Ne? Also natürlich, früher haben wir gedacht: Mein Gott, ich muss unbedingt eine Sendung moderieren. Klar, da beim Regionalfernsehen habe ich das ja gemacht. Und ja, aber wenn ich da ab und zu meine Live-Schalten habe, bin ich glücklich. Also das ist alles okay.
Deine Themen, die gehen ja tatsächlich querbeet von, wie wir vorhin gesagt haben, Christkindlesmarkt bis zur Vatersuche. Wer sucht denn diese Themen aus? Bist es du, der da so den absoluten Weitblick hat, was hier gerade wieder abgeht in der Region, oder hast du da Unterstützung von der ganzen Redaktion?
Ja, ich bin ja sozusagen kleines Rädchen als Reporter, aber wir kleinen Reporter bringen dann natürlich das gesamte Fahrzeug zum Laufen, und wir bringen uns ein, alle mit unseren Themen, denen wir begegnen, die uns zugetragen werden. Also mich kontaktieren immer wieder Menschen tatsächlich über soziale Netzwerke. Aber über die Jahre lernst du natürlich auch so viele Menschen kennen, und die rufen dich an, schreiben dir eine WhatsApp: Du, wäre das nicht ein Thema für dich? Natürlich ist es dann auch häufig so, dass es kein Thema ist, weil wir es nicht unterbringen. Aber ich Respekt vor jedem, der mir was schickt. Und ich antworte dem auch und sage: ich werde es vorschlagen, oder mal gucken, oder das ist ja kein Thema. Also ich sage mal 60, 70, 80%, ich weiß es nicht genau, sind Themen, die ich dann vorschlage bei unseren Planern, die von mir kommen, die ich dann noch machen darf. Und der Rest kommt natürlich auch aus der Aktualität, aus Agenturen, aus Pressemitteilungen, woraus sich Ereignisse ergeben, die man abzubilden hat, also Pressekonferenzen oder ja, irgendwelche Dinge, die eben passieren und wo man dann drauf schauen muss.
Man kann deinen Reporteralltag auf deiner Instagram-Seite ziemlich gut beobachten, finde ich. Du postest da immer ganz fleißig, und ich finde, jeder, der sich da dafür interessiert, sollte da mal kurz drauf gucken.
Ja, gerne. Da freue ich mich. Ja, ich sehe das natürlich auch so als Plattform, um Menschen das näher zu bringen, was ich mache, wie ich unterwegs bin. Und dann natürlich, dass auch da schön entweder jetzt mehr Fernsehen geguckt wird oder in die Mediathek geschaut wird oder hier auf unserer Seite sind, online srd.de/Karlsruhe oder ja, einfach, weil ich glaube, dass, also nicht nur was ich mache, sondern was wir alle machen, schon noch eine Substanz hat und auch die Menschen interessieren könnte. Und was mich wirklich, nicht, klar, primär die Menschen aus Baden-Württemberg, aber, Debbie, du wirst nicht glauben, auch ein sehr, sehr guter Tennisspieler, dem ich früher zugeschaut habe bei seinen Spielen, also ein früherer Profi, den ich aber eigentlich persönlich gar nicht gut kenne, der hat mich angeschrieben und hat geschrieben, Theo, und der lebt in München. Theo, so toll, ich folge dir so gerne, es ist so spannend, mach bitte weiter. Ja, das ist einfach schön, wenn man so eine Resonanz hat. Alleine für diese Stimme, ja, das hat mich weiter motiviert. Also ich höre nicht auf.
Also jeder, der dir auch gerne mal folgen möchte oder der sich mal angucken möchte, wie Fernseharbeit tatsächlich ganz nah funktioniert, der dir aber auch gerne Themen schicken kann. Auf Instagram findet man dich unter ganz normal Theo Jägersberg, Theo in dem Fall ohne H.
Danke dir, genau, das ist natürlich mal immer witzig, Menschen, die mir Mails schreiben mit der richtigen Mailadresse und dann aber natürlich trotzdem Hallo Theo, Theo mit H schreiben.
Oh nein!
Ja, ein Skandal, oder?
Ach ja, ich kenne das ja. Mit meinem Namen ist es auch immer ein bisschen schwierig. Meinen Namen kann man auch oft falsch schreiben. Aber ich glaube, das tut uns allen nicht so doll weh.
Genau.
Ja. Ich danke dir ganz herzlich, Theo. Wir sind tatsächlich am Ende angekommen. Ich fand es super spannend.
Ja, vielen Dank. Also danke dir für deine Fragen und für dieses schöne Gespräch. Hat mir wirklich Spaß gemacht.
Ja, ich finde es toll, dass du auch so viele Anekdoten, so viele schöne Sportanekdoten aus dem Tennis oder aus dem Fernsehen erzählt hast, weil ich da einfach finde, das macht die Menschen so ein bisschen greifbarer oder auch die Geschichte, die du zu erzählen hast, macht es ein bisschen greifbarer.
Danke dir.
Danke dir, dass du unser Gast warst. Ich kann jetzt nur noch kurz mich an unsere Zuhörer wenden und sagen, vielen Dank, dass ihr auch wieder dabei wart. Habt ihr Feedback, könnt ihr uns das gerne zukommen lassen über unsere Homepage sportregion-stuttgart.de, alternativ über die Instagram-Seite Sport Stuttgart oder Facebook unter Sportregion Stuttgart. Ihr dürft euch auch gerne ein Like da lassen. Sagt uns einfach Bescheid, wenn ihr jemand habt, den wir gerne mal einladen sollen oder den wir mal interviewen sollen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, eure Debbie.